Herzlich willkommen zum Earnings Call der Paracon GmbH und Co. KGaA. Momentan sind alle Teilnehmer stumm geschaltet. Nach dem Vortrag haben Sie die Möglichkeit, Ihre Fragen zu stellen. Ich übergebe nun das Wort an Herrn Klaus-Dieter Frers.
Ja, vielen Dank, dass Sie sich eingewählt haben. Die meisten von Ihnen waren ja vor 2 Wochen auf einer ähnlichen Veranstaltung schon, wo wir über den Jahresbericht und den Q1 berichtet hatten. Und nun eben, wie angekündigt, zum 4. September dann eben die Halbjahreszahlen. Das Ganze haben wir unter den Titel gestellt, dass es eben einen starken Wiederanstieg nach dem erzwungenen Shutdown durch die Autoindustrie kam. Und das würden wir in den weiteren Folien Ihnen gern erläutern, wie es quasi uns im ersten Halbjahr ergangen ist und was wir daraus eben fürs zweite Halbjahr beziehen. Zunächst dann nochmal zur Erinnerung, wir reden hier ausschließlich über Paragon Automotive. Sie wissen, dass Voltabox zum Verkauf gestellt wird und deswegen auch schon im Q1-Bericht und genauso im Halbjahresbericht eben schon als Discontinued Business bezeichnet wird. Also insofern gehen wir in den folgenden Folien und in den Aussagen nicht näher auf die Tochter Voltabox AG ein. Die nächste Folie kennen Sie eigentlich schon vor 2 Wochen vom Prinzip her. Wir können eben zeigen, dass unsere Monatsumsätze sich sehr gut erholt haben und eben tatsächlich die von vielen so herbeigesehnte V-Form zeigen, also eine schnelle Erholung. Sie haben es ja auch in den letzten Tagen eben auch gesamtwirtschaftlich gehört, dass es eben allgemein eben diese schnelle Erholung ist. Und das kann man aber im Besonderen bei Paragon auch sehr gut zeigen. Wir sind eben im Juni in dem Berichtszeitraum am Schluss schon wieder 95% im Vergleich zum Vorjahr ausgelastet gewesen. Jetzt, Anfang September, ist das noch etwas besser. Da gehen wir nachher darauf ein. Also man kann schon sagen, dass eben dieses V, was natürlich auch eine Delle darstellt, deutlich hinter uns ist und wir nach vorne schauen können. Auch die nächste Folie vom Charakter her kennen Sie. Hier abgedatet eben die Abrufzahlen vom 1. August dieses Jahres. Und da sehen Sie, dass eben sich das alles stabilisiert hat. Und auch optisch sieht man, das ähnelt sehr stark dem Umsatzverlauf des zweiten Halbjahres 2019. Es weist also alles darauf hin, dass das zweite Halbjahr ein Spiegelbild des zweiten Halbjahres 2019 sein könnte. Die Zahlen, die hier verarbeitet sind, sind selbstverständlich die Ist-Zahlen von Juli und August und die Abrufzahlen von September und Dezember. Also das hat auch schon eine gewisse Qualität, diese Zahlen. Wenn wir sagen, es ist eine schnelle Wiedererholung, schnelle Erholung, kann man eben sehen, dass man vielleicht das nicht erwarten konnte, dass man sich so schnell erholt. Das heißt, dass die Folgen dieser Corona-Pandemie waren für uns am Schluss doch weniger schlimm als befürchtet. Wir haben das näher analysiert und wir können sehen, dass eben die schnelle Erholung des chinesischen Marktes, die ja früher von der Pandemie betroffen waren, aber auch eben früher herausgekommen sind, dass diese schnelle Erholung des chinesischen Marktes uns eben trägt, wenn man die direkten und indirekten Auslieferungen an chinesische Fahrzeughersteller zusammenzählt, kommt man auf ungefähr 40% unseres Umsatzes, direkt und indirekt meint, das sind eben Teillieferungen nach China, das sind Teillieferungen an Auslieferungslager in Deutschland, wo dann von dort aus nach China geliefert wird. Es sind Produktion innerhalb von China für chinesische Autohersteller. Es sind aber ja auch Exporte von Fahrzeugen, von Komplettfahrzeugen von Deutschland aus nach China. Insofern ist diese Größenordnung schon berechtigt, das zu sagen. Das trägt eins natürlich. Aber wir stellen auch fest, dass verschiedene Automodelle von unseren Premium-Kunden besonders stark nachgefragt werden. Da hat es sicherlich in unserem Produktionsportfolio leichte Verschiebungen gegeben. Manches läuft also sehr viel besser als vorher prognostiziert. Manche Fahrzeugmodelle hinken noch ein bisschen hinterher. Insofern hat sich das Portfolio ein bisschen verändert. Wir können aus heutiger Sicht, also am 4. September, sagen, dass unsere Produktionskapazitäten nahezu voll genutzt sind. Für manche Schlüsselprodukte, das liegt eben auch an dem besseren Absatz als geplant. Bei manchen Fahrzeugen haben wir bis zum heutigen Tage schon 9 Sonderschichten sonntags durchführen dürfen. Und von der Autoindustrie finanziert sind wir, man kann schon fast sagen, fieberhaft dabei, entsprechend die Kapazitäten auszubauen, um dieser Nachfrage Herr zu werden. Also insofern sind das, nennen wir es mal, positive Probleme. Wenn man nochmal eben das erste Halbjahr Revue passieren lässt, kennen Sie aus der vorigen Veranstaltung eben, dass wir im Januar eigentlich sehr gut angefangen haben. In der zweiten Hälfte im März kam eben dieser plötzliche Stopp, der uns dann veranlasste, für 6 Wochen unsere Werke schließen zu müssen. Wir haben reagiert mit Kurzarbeit. Unser Management hat sich selbst das Gehalt gekürzt. Wir haben diverse Kosteneinsparungsmaßnahmen, Kostenvermeidungsmaßnahmen durchgeführt. Seit März und April haben wir darauf geachtet, eben hier bezüglich der Ausgaben sehr vorsichtig zu sein. Wir haben unser Fokus, da wird der Herr Dr. Esser nachher noch drauf eingehen, unser Working Capital Management deutlich verbessert mit wirklich zählbaren Ergebnissen. Eben das auch dadurch das Cash Management positiv beeinflusst. Natürlich haben wir unsere Kostensparmaßnahmen dadurch intensivieren können und haben dann nach 6 Wochen erfolgreich die Produktion wieder starten können. Im Mai und Juni haben wir erfolgreich Preise nachverhandeln können, teilweise, wie auch schon vor 2 Wochen berichtet, sehr drastische Preiserhöhungen durchsetzen können. Und insofern sind wir da eigentlich auch für die Zukunft ganz zuversichtlich. Die Torte der Umsatzverteilung sind jetzt aktuelle Zahlen aus dem ersten Halbjahr. Würden Sie das mit der Torte von 2019 vergleichen, würden Sie sehen, dass der Porsche-Anteil wächst. Das ist auch etwas, was wir im täglichen Arbeiten spüren, dass eben die Absatzzahlen in die Höhe gehen, aber auch gleichzeitig unsere Durchdringung bei Porsche hochgeht mit Produkten. Audi ist wieder stark angezogen. Es gibt manche Produkte bei Audi, die besser als je zuvor laufen. Daimler wird durch verschiedene Sensoren getragen und mittlerweile ist der BMW-Umsatz auch leicht über dem VW-Umsatz. Also es gibt immer in dieser Struktur leichte Veränderungen, die wir natürlich analysieren. Ich würde jetzt gerne an den Herrn Dr. Esser weiterleiten.
Guten Tag zusammen. Ich bin jetzt auf der Seite 10 und würde Ihnen gerne einmal die Gewinn- und Verlustrechnung des ersten Halbjahres 2020 vorstellen. Wir vergleichen die Gewinn- und Verlustrechnung des ersten Halbjahres 2020, die ganz rechts dargestellt ist, mit dem ersten Halbjahr 2019. Das ist die zweite Spalte. Wenn wir oben anfangen, sehen wir, dass die Umsatzerlöse im ersten Halbjahr 2019 bei 64 Millionen waren. Wir im ersten Halbjahr 2020 eine Reduktion um 14 Millionen bzw. 21,9% auf 50 Millionen haben. Wie stellt sich das jetzt dar in den beiden Geschäftsbereichen? Sie wissen, wir haben 2 Geschäftsbereiche. Der eine Geschäftsbereich Kinematik. Der Geschäftsbereich Kinematik ist von 18,8 Millionen um 12,5%, also deutlich weniger als im Durchschnitt, gesunken auf 16,5. Woher kommt es? Vielleicht erinnern Sie sich noch an die Präsentation von vor 2 Wochen, wo wir über Anläufe im Jahr 2019 im Spoilerbereich, der zur Kinematik gehört, gesprochen haben. Das führt dazu, dass wir hier auf einem höheren Umsatzniveau unterwegs sind. Der zweite Geschäftsbereich ist die Elektronik. Hier haben wir einen Rückgang, der 26% beträgt, nämlich von 45,1 Millionen auf 33,5 Millionen. Im Bereich der Elektronik möchte ich auf einen Sachverhalt hinweisen und dieser Sachverhalt wird in zwei Folien nochmal wichtig. Das ist unsere Tochtergesellschaft Paragon Sembox. Die Paragon Sembox haben wir im Jahre 2018 erworben. Die Gesellschaft war in der Lage, die Umsatzerlöse im Vergleich zum ersten Halbjahr 2019 um 30% zu erhöhen. Und bitte merken Sie sich die Zahl, auf die Zahl gehe ich gleich nochmal ein. Schauen wir uns die nächste Line-Item an, die Entwicklungskosten, die selbst aktivierten Eigenleistungen. Diese sind von 6,6 Millionen auf 3,1 Millionen zurückgegangen aufgrund eines vorsichtigeren Ansatzes. Dann der nächste Punkt sind die Änderungen des Vorratsvermögens. Herr Freers hat eben schon hingewiesen auf unser Working Capital Management. Dies führt dazu, dass die halbfertigen und fertigen Produkte im ersten Halbjahr um 1,9 Millionen zurückgegangen sind. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamtleistung von 53,4 Millionen Euro im Vergleich zu 73,4 im letzten Jahr. Schauen wir uns einmal die EBITDA-Marge an. Die EBITDA-Marge beträgt im ersten Halbjahr 2020 6,8 im Vergleich zum ersten Halbjahr 2019 mit 8%. Sie ist also etwa auf dem gleichen Niveau. Hervorzuheben bleibt aber, dass die EBITDA-Marge im Jahr 2019 zwar beeinflusst durch Sondereffekte auch bei 6,8% liegt. Das heißt, wir sind im Moment trotz Corona-Dip auf derselben EBITDA-Marge unterwegs. Als Highlight, das können Sie hier nicht erkennen, da wir die Quartale zusammengefasst haben, möchte ich auf den Juni hinweisen. Herr Freers berichtete schon, dass wir im Juni eine starke Erholung der Umsatzerlöse hatten und die ergriffenen Kostenmaßnahmen führten dann dazu, dass im Juni im Reporting ein positives EBITDA von 17% erreicht wurde. Ich habe jetzt noch zwei weitere Folien vorbereitet. In der ersten Folie, das ist die Seite 11, gehen wir einmal aufs Working Capital, auf die kurzfristigen Vermögenswerte ein. Hier sehen Sie, dass wir die Inventories reduzieren konnten von 29,1 Millionen um 4,7 Millionen oder 16,2% auf 24,4 Millionen. Gleiches ist uns gelungen bei den Forderungen aus Lieferung und Leistung. Diese sind von 14,4 Millionen auf 12,4 Millionen gesunken. Zusammen geben diese beiden Effekte einen positiven Cash-Zufluss in Höhe von 6,7 Millionen Euro. Nun die Seite 12. Hier würde ich gerne einmal eingehen auf die immateriellen Vermögenswerte. Ich würde gerne anfangen mit dem Goodwill. Es ist einhellige Meinung, dass Corona als Triggering Event gedeutet werden muss. Das heißt, wir müssen gemäß IAS 36 eine Überprüfung der Werthaltigkeit des Goodwills durchführen. Das haben wir gemacht. Der Goodwill beträgt im Moment 22,4 Millionen. Der besteht aus zwei wesentlichen Positionen. Auf der einen Seite in Höhe von 16,1 Millionen auf Basis des Goodwills der Paragon Sembox GmbH. Und ich habe eingangs erwähnt, dass die Paragon Sembox entgegen des Trends eine Steigerungsrate von 31% darlegen konnte und gleichzeitig schwarze Zahlen schreibt. Deswegen haben wir im Rahmen des Goodwill Impairment Tests keinen Wertberichtigungsbedarf bei der Sembox gesehen. Kommen wir auf das zweite größere Position im Rahmen des Goodwills, das ist die Paragon Movasys GmbH. Diese ist im Jahr 2017 von uns erworben worden. Hier haben wir bereits Ende des letzten Jahres eine Wertberichtigung auf den Goodwill in Höhe von knapp 25% durchgeführt, aufgrund einer vorsichtigeren Einschätzung Corona-bedingt der erwarteten Umsatzerlöse in den nächsten Jahren. Vor diesem Hintergrund ist der Goodwill nach einem erfolgten Impairment-Test unverändert bei 22,4 Millionen. Kommen wir nun zum letzten Punkt, den ich Ihnen gerne darlegen möchte. Das sind die Intangible Assets. Die Intangible Assets haben sich reduziert um 1,8 Millionen von 60,6 Millionen auf 58,8. Die Intangible Assets sind im Wesentlichen die aktivierten Eigenleistungen gemäß IAS 38 und die immateriellen Vermögenswerte, die wir käuflich im Rahmen von Unternehmenserwerben erworben haben. Hier haben wir die Situation, dass die Abschreibungen, die wir im H1 aufwandswirksam erfasst haben, größer sind als die aktivierten Eigenleistungen. Deswegen gehen auch die immateriellen Vermögenswerte um 1,8 Millionen Euro zurück.
Vielen Dank, Herr Dr. Esser. Auf der nächsten Seite sehen Sie, was Sie eben heute Morgen durch unsere Veröffentlichung bemerken konnten. Aufgrund dessen, dass wir die zurückgenommene Prognose für dieses Jahr, also Corona-bedingt zurückgenommen, jetzt eben nochmal bewerten können, wie es seit den letzten Monaten gelaufen ist, weil wir eben jetzt diese Zukunftssicht haben, wie wir sie Ihnen vor zwei Wochen und auch jetzt noch einmal dargestellt haben, sind wir in der Lage, jetzt diese Prognose vorsichtig anzuheben um 5 Millionen Euro, sodass wir im Moment davon ausgehen, dass der Automotive-Teil von Paragon dieses Jahr mit einem Umsatz in der Größenordnung von 110 bis 120 Millionen abschließen werden. Wir glauben nach wie vor, dass die EBITDA-Marge zwischen 8% und 12% liegen wird, weil wir, auch wie Herr Dr. Esser schon ausgeführt, eben zum Beispiel im Juni, das ist nur ein Beispiel, eben sehen, dass wir auf einem ganz anderen Level jetzt arbeiten können, weil eben auch diese Kosteneinsparungseffekte zunehmend wirken, sodass wir uns mit dieser Spanne 8% bis 12% sehr wohl fühlen. Bei den Investments sind wir bisher von 20 Millionen ausgegangen, aufgrund der sehr vorsichtigen Investitionspolitik, aufgrund der Corona-Krise, haben wir versucht, eben die eine oder andere Ausgabe für Investitionen eben auch zu schieben. Aufs nächste Jahr gehen wir jetzt von einer Spanne von 15 bis 20 Millionen aus. Neu ist auch, siehe nächste Seite, dass wir uns zunehmend trauen, auch einen ersten Blick, bitte nehmen Sie das nicht als Prognose, sondern einen ersten Trend, einen ersten Blick auf die nächsten Jahre zu nehmen. Es sieht aus unserer Sicht, aus den Zahlen, die uns vorliegen, so aus, dass 2021 bezüglich des Umsatzes eine Wiederholung des Jahres 2019 werden könnte, sodass wir aus heutiger Sicht davon ausgehen dürfen, dass man 2022, also früher als das sicherlich bei anderen Autozulieferern der Fall sein wird, hier zurückkehren kann zu der Planung, die wir für das Jahr 2022 eigentlich vor Corona auch gehabt haben. Das heißt also, wir glauben, dass wir für die nächsten Jahre weiterhin ein ordentliches Wachstum haben. Es ist noch zu früh, das mit Zahlen zu garnieren. Das wird man in den nächsten Monaten sicherlich dann vor dem Lichte der dann vorliegenden Zahlen machen können. Aber das sind erste Trends, die man hier schon gerne mal weitergeben darf. Ich würde jetzt gern an Herrn Dr. Schöllmann übergeben, der Ihnen auch einige Details, einige technische Details für neue Produkte zeigt, damit Sie den Hintergrund sehen, warum wir eine solche Zuversicht haben. Herr Dr. Schöllmann.
Ja, vielen Dank, Herr Frers, und guten Tag in die Runde. Ich hatte Ihnen ja letztes Mal schon das Leitbild The Paragon 2021 kurz erläutert. Für uns bedeutet das, dass wir uns wieder auf die Automotive-Aktivitäten konzentrieren, also ich sag mal, auf das zurückbesinnen, wo die Paragon vor vielen, vielen Jahren zum Zeitpunkt der Gründung auch den ersten und originären Fokus hatte. Für uns bedeutet das, dass wir das Portfolio nicht nur um die Anteile der Voltabox jetzt bereinigen im Konzern, sondern das bedeutet auch, dass wir das Portfolio signifikant nachschärfen. Dazu gebe ich Ihnen gleich drei Beispiele. Das bedeutet auch, dass wir den Footprint nicht nur um die Voltabox-Anteile bereinigen, sondern dass wir den Footprint, ich sag mal, auch fokussiert weiter ausbauen an den Standorten in Delburg und beispielsweise in Limbach, wo wir heute schon sind, aber auch an neue Standorte und Aktivitäten denken, beispielsweise an die Erweiterung eines Produktionsfootprints in Osteuropa. Und wir betrachten das Ganze als in gewisser Weise einen neuen und ganzheitlichen Approach, weil wir einen anderen Blick auf unsere Tätigkeiten werfen, nämlich indem wir den Fahrer, den Benutzer und insbesondere den Fahrerwunsch ins Zentrum stellen. Und wenn man jetzt sich drei Beispiele herausgreift, so wie ich es gemacht habe, dann kann man sehr stark sehen, dass das Thema Software bei der Firma Paragon in den letzten Jahren bereits und auch in der Zukunft eine sehr große Rolle spielen wird. Software ist ja, ich sag mal, der Hauptwertschöpfungsbeitragsleister für die Zukunft. Also die meisten Innovationen in den Fahrzeugen werden über Softwareanteile oder über reine Software erbracht. Und wir sehen uns hier an einigen Stellen ganz gut aufgestellt. Und ich will Ihnen ganz kurz erläutern, was das jetzt im Einzelnen bedeuten kann. Auf der einen Seite haben wir unsere Aktivitäten zur künstlichen Intelligenz und zum Sprachassistent in der Paragon Zenbox zusammengeführt am Standort Limbach. Wir haben dort heute schon millionenfach unseren Sprachassistenten, den wir nicht Alexa, sondern Edwin nennen. Und Edwin steht in diesem Fall für Enhanced Driving with Intelligence in Serie gebracht, in ganz vielen Fahrzeugen, aber auch in Service-Robotern oder in medizinischen Einrichtungen oder ich sag mal in Chatbots für Internetanwendungen. Und wir arbeiten bereits, wie gesagt, seit vielen Jahren am Standort in Limbach dabei und sind dabei, ein Ökosystem aufzubauen um dieses Thema Sprachassistenz herum und das Thema künstliche Intelligenz. Wir haben heute schon und das ist einzigartig für uns, einen erklärbaren und reproduzierbaren KI-Kern, der, wenn Sie die gleiche Frage im Auto stellen, immer zu gleichen Antworten führt. Das bedeutet reproduzierbar. Wir haben eine saubere Spracherkennung. Und was uns ganz wichtig ist und was uns differenzieren wird, ist, ich sag mal, wie wir mit dem Thema Datenhoheit der Bediener umgehen werden. Wir werden uns dort, ich sag mal, datenschutzkonform und ich sag mal anders als kalifornische große amerikanische Unternehmen aufstellen. Und nicht aus den Daten ohne das Wissen des Nutzers irgendwelchen Profit rausschlagen, sondern wir werden es vollständig der Kontrolle des Fahrers bzw. des Fahrzeugbesitzers überlassen wollen, um über die Datenhoheit zu verfügen. Und für uns ist das Thema auch einzigartig gesetzt, dass wir über einen emotionalen Assistenten sprechen und diesen weiter ausbauen werden. Das Ganze wird in einem Ökosystem münden, weil wir, ich sag mal, zu den vorhandenen Funktionen wie Telefonie oder Navigation zukünftig, ich sag mal, auch kurzfristig gerade dabei sind, Office-Funktionen, also ich sag mal, Büroarbeiten über das Auto, über die Spracheingabe realisieren zu lassen. Und wir sind dort, ich sag mal, in Gesprächen mit verschiedenen automobilen Herstellern. Das zweite Beispiel, wo das Thema Software eine etwas anders gelagerte Rolle spielt, nämlich zur Verbesserung der Produktperformance, ist ein Beispiel aus der Lautsprechertechnologie. Man kann vielleicht in erster Näherung sagen, dass das vom Lautsprecher bewegte Volumen ein Qualitätsmerkmal bezüglich der Lautsprecherperformance ist. Das heißt also, die Fläche der Membrane, je größer und der Hub, den diese Membrane betätigen kann, entspricht dem Volumen und je mehr man da Luftvolumen in einer kurzen Zeit bewegen kann, umso besser ist in erster Näherung die Qualität des Lautsprechers. Limitierung bei klassischen Lautsprechersystemen besteht daran, dass diese Lautsprecher in der Regel nicht an ihre mechanischen Auslegungsgrenzen gehen können. Das liegt daran, dass ich sag mal, schon auf ungefähr der Hälfte dieser mechanischen Auslegungsgrenze Verzerrungen einstellen, die man akustisch wahrnimmt, aufgrund der Nichtlinearitäten im System. Und uns ist es gelungen, über einen, und das ist jetzt wichtig, Echtzeitalgorithmus, die Lautsprecher so anzusteuern, dass man die Nichtlinearitäten, die Effekte aus den Nichtlinearitäten so stark reduzieren kann, dass also ein Lautsprecher mit gleicher Performance nur halb so groß, halb so schwer und auch, ich sag mal, deutlich billiger produzierbar sein wird. Das ist ein, ich sag mal, ein wichtiges Feature für die Automobilindustrie, die natürlich über eine gute Lautsprecherperformance, ich sag mal, zu einer Differenzierung beitragen will. Es ist aber auch, ich sag mal, ein notwendiges Kriterium, dadurch, dass die Bauräume in den Fahrzeugen immer enger werden und ein kleinerer Lautsprecher bei gleicher Performance natürlich also eine hohe Attraktivität hat. Drittes Beispiel ist im Grunde genommen ein Beispiel, dass Software überhaupt erst eine bestimmte Technologie ermöglicht. Sie alle werden das kennen, im Grunde genommen aus ich sag mal, aktiven Lautsprechersystemen. Man sieht es ja oft, wenn man im Flugzeug sitzt, dass also viele Leute schallunterdrückende Lautsprecher haben. Das sind Systeme, die sich am Markt etabliert haben und die auch, ich sag mal, in der Nähe des Ohrs sehr gut funktionieren und den Schall, der außerhalb des Lautsprechers ist, mit einem Gegenschall so zu kompensieren, dass man ihn quasi nicht wahrnimmt und sich voll auf die abgespielte Musik konzentrieren kann. Das will man im Auto auch erreichen, hat aber hier die Herausforderung, dass man dem Fahrer keinen Lautsprecher aufsetzen will, sondern dass man, ich sag mal, die Geräuschemissionen aus dem Fahrzeug, sei es ein knarzendes Handschuhfach oder eine Schallemission, die durch die Durchfahrt eines, ich sag mal, Schlaglochs entsteht und unterschiedliche Laufzeiten bis zum menschlichen Ohr hat, dann insoweit durch eine, ich sag mal, Rechnersimulation und die Erzeugung eines Gegenschalls aufbauen muss, damit in dem Moment, wo der Schall am menschlichen Ohr ankommt, auch der Gegenschall dann am Ohr ankommt. Und da spielen jetzt nicht nur, ich sag mal, die Aufnahme des Geräusches eine wesentliche Rolle, sondern insbesondere die Laufzeit, dieser sogenannte Delay spielt eine entscheidende Rolle und wir haben ein Konzept entwickelt, was also diese Verzögerung des Gegenschalls um den Faktor 10 steigert. Also wir sind also deutlich schneller mit unserer Schallerzeugung und haben darüber hinaus auch einen Lautsprecher entwickelt und Sie sehen das hier unten links im Bild, der ultra flach ist und der es dann ermöglicht, also auch in der Nähe des Fahrerkopfes, also beispielsweise in der Kopfstütze eingebaut zu werden, um, ich sag mal, an dem Ort, wo man den Gegenschall erzeugen will, auch den Gegenschall erzeugen kann. Das bedeutet jetzt, ich sage mal abschließend, dass das Thema, ich will es nochmal herausziehen, Software spielt bei der Firma Paragon eine entscheidende Rolle. Wir stellen, ich sage mal, im Wesentlichen auch Softwareentwickler oder Personen ein im Bereich Engineering, die eine Softwarekompetenz haben. Und die Beispiele Software als reines Softwareprodukt oder Software als Produktverbesserer oder Software als Enabler spielt heute und morgen für die Firma Paragon eine große Rolle.
Ja, vielen Dank, Herr Dr. Schöllmann. Jetzt ist es natürlich eine solche Besprechung, die wir im Moment haben, nicht geeignet, Sie alle zu Software-Spezialisten zu machen. Das war auch nicht damit gemeint, sondern wir wollten aus einem Bereich, und wir hätten jetzt noch eine halbe Stunde andere Bereiche nennen können, wollten Ihnen demonstrieren, warum wir meinen, eben eine eigene Konjunktur, die sich von der Konjunktur der Autoindustrie unterscheidet, zu haben. Keine der drei Produktfelder oder Produkte, die Herr Dr. Schöllmann gerade erläutert hat, sind jemals als Anfrage, als sogenannte RFQ, Request for Quotation, bei uns angekommen, sondern das sind alles eigenentwickelte Produkte oder Leistungen, die wir in quasi stillen Kämmerlein entwickelt haben, bis sie reif waren, der Autoindustrie demonstriert zu werden. Und teilweise sind die eben schon in Multimillionen im Feld drin. Und das ist eben genau der Entwicklungsvorsprung, den wir nutzen, indem wir aus uns selbst heraus Technologien entwickeln, die Produkte zur Folge haben, die Welt braucht, aber so nicht direkt nachgefragt hat. Denn wenn erstmal eine Anfrage von einem Autohersteller da ist, dann hat man sehr viel Wettbewerb und wir, das haben wir letztes Mal ja schon gesagt, haben weniger Wettbewerb als andere. 86% letzten Jahres waren wir Alleinlieferant und das rundet eigentlich auch die Beantwortung der Frage eben ab, warum läuft es bei uns anders, weil unser Geschäftsmodell ein anderes ist. Das heißt eigentlich, möchten wir Ihnen damit demonstrieren, dass wir zwar sehr gerne Autozulieferer sind, wir haben da überhaupt kein Problem mit, aber eigentlich sind wir ein Technologielieferant. Wir versorgen die Autoindustrie mit Technologien, mit hochtechnischen Produkten, mit denen dann die Autohersteller erfolgreiche Produkte in den Markt bringen können. Und insofern gibt es hier eine sehr enge Symbiose, eine jahrzehntelange Zusammenarbeit, vielleicht sogar eine Erwartungshaltung der Autoindustrie. Was gibt es mal wieder Neues von Paragon? Und das trägt uns auch aus so einem Krise, die durch die Corona-Zeit gekommen ist, heraus, vielleicht schneller als andere. Das war im Prinzip, was wir Ihnen heute sagen wollten. Wir würden uns jetzt freuen, wenn Sie sich zu Fragen, die Sie haben, dann bei der Moderatorin melden. Vielen Dank.
Sehr geehrte Damen und Herren, wenn Sie jetzt eine Frage stellen möchten, dann drücken Sie bitte 9 und die Sterntaste auf Ihrem Telefon. Für den Fall, dass Sie die Frage zurückziehen möchten, können Sie 9 und die Sterntaste ein zweites Mal drücken. Bitte drücken Sie jetzt 9 und Stern, um eine Frage anzumelden. Aktuell liegen noch keine Fragen vor. Ich wiederhole noch einmal, wenn Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte 9 und Stern. Und es gibt eine Frage von Christian Ludwig vom Bankhaus Lampe. Bitte schön, die Leitung ist offen.
Ja, schönen guten Tag. Eine Frage zum Thema Komplex Voltabox. Sie haben, glaube ich, im Geschäftsbericht gesagt, Sie gehen davon aus, dass Sie im Laufe des Jahres den Verkauf durchziehen können. Können Sie das ein bisschen eingrenzen? Wird es eher Q3 oder Q4 sein? Dann zu Ihrem Indikation für nächstes Jahr. Wenn Sie das hinbekommen, auf dem Niveau von 2019 die Umsätze zu wachsen, kann man da schon sagen, wo dann die EBITDA-Marge ungefähr hinlaufen müsste? Oder wird die auf einem ähnlichen Niveau sein wie dieses Jahr? Dankeschön.
Dankeschön, Herr Ludwig, für diese Fragen. Ich habe absichtlich, weil wir vor 2 Wochen bei dem 2019er Call relativ ausführlich auf Voltabox eingegangen sind, bitte ich um Verständnis, dass wir das Voltabox-Thema jetzt nicht nochmal gestresst haben, weil wir gedacht haben, es ist wahrscheinlich der gleiche Teilnehmerkreis. Da wir den 4. September haben und in Verhandlungen sind, in sehr weit fortgeschrittenen Verhandlungen sind, aber noch kein Signing haben, sonst hätten wir das ja gemeldet, ist die Wahrscheinlichkeit bis zum 30.09., das wäre ja dann der Q3, ein Signing zu kriegen, nicht 100%. Das heißt also, wir rechnen in den nächsten Wochen mit einem Signing und dann versetzten Closing. Die Hand dafür ins Feuer, dass das bis zum 30.09. klappt, kann ich aus jetziger Sicht nicht in Kenntnis der Gespräche. Ich kann Ihnen aber sagen, dass das sehr erfolgsversprechend ist, aber man kann Käufer schlecht zu Unterschriften zwingen. Das heißt also, Druck hier auszuüben wäre nicht sinnvoll. Ich gehe davon aus, dass in wenigen Wochen das ist. Ob das dann noch ein September- oder ein Oktoberdatum ist, ist eine Sache, die jetzt vielleicht auch aus unserer Sicht nicht höchst wichtig ist. Zu dem 2021, das ist noch etwas früh, aber wenn ich einen kleinen Ausflug in die Mathematik machen darf, Sie haben ja durch Herrn Dr. Esser gehört, welche EBITDA-Marge wir im ersten Halbjahr haben. Wenn wir dann eine Spanne von 8-12% für das Gesamtjahr angeben, können Sie sich leicht selbst ausrechnen, welche Marge wohl im zweiten Halbjahr da sein muss, nach unseren Meinungen, damit im Durchschnitt das entsteht. Und nach dem Dezember 2020 kommt der Januar 2021 und da gibt es keinen Grund, dass dann auf einmal die Welt zusammenbricht. Das heißt also, das Level des zweiten Halbjahres gibt dann schon ein bisschen den Takt für 2021 vor. Punkt. Viel mehr möchte ich im Moment noch nicht sagen. Das ist noch ein bisschen zu früh.
Danke. Vielleicht noch eine Anschlussfrage. Wenn das dann so hinbekommt, dass Sie auf dem Niveau auch eine EBITDA-Marge. Wird das dann reichen für einen positiven Free Cashflow im nächsten Jahr? Kann man so eine Indikation schon mal machen?
Gleiche Antwort, noch ein bisschen früh. Wenn sich dieser Blick, den ich hier versuche, Ihnen näher zu bringen, ohne sehr konkret zu werden, Sie verstehen das, wenn sich der erhärtet, wäre das mathematisch möglich, ja.
Alles klar, Dankeschön.
Eine feste Prognose ist das noch nicht, dafür ist es einfach noch zu früh, aber ich sag mal, unmöglich ist das nicht.
Und die nächste Frage kommt von Thomas Schießle von Equitz.
Oh ja, schönen guten Tag, die Herren. Thomas Schießle ist mein Name. Ich hätte gerne drei Fragen. Im Wesentlichen sind die an der Gewinn- und Verlustrechnung orientiert. Zum einen, der Personalaufwand im ersten Halbjahr, der sich ja deutlich reduziert hat. Jetzt frage ich mich, wie diese deutliche Reduktion zustande gekommen ist vor dem Hintergrund der angegebenen Mitarbeiterzahl, die ja mehr oder minder ähnlich hoch ist, 778 Mitarbeiter. Das zum einen, das heißt, steckt da noch mehr dahinter, hinter dieser doch deutlichen Personalkostenreduktion. Zweite Frage. Für Steuersituationen, Ertragssteuern haben Sie abführen müssen. Auf den ersten Blick erstaunt das etwas vor dem Hintergrund der operativen Profitabilität des Unternehmens. Also dort bitte noch ein paar Erklärungen zur Ertragssteuersituation und vielleicht auch zur Ertragssteuerentwicklung. Und dann ganz oben Topline, nämlich die Gesamtleistung, die ja im ersten Halbjahr deutlich stärker zurückgegangen ist, 27% ungefähr, als der Umsatz, die Erlöse an sich. Das ist im Wesentlichen wohl den reduzierten Eigenleistungen geschuldet. Herr Frers, wie sehen Sie da die Entwicklung der nächsten Quartale, was die Eigenleistungen betrifft? Sollen wir da so mit 3 Millionen aktivierten Eigenleistungen pro 6 Monate, pro Halbjahreszeitraum rechnen oder was sagen Ihre Planrechnungen, was sagen Ihre Hoffnungen und Planungen? Das waren die 3 Fragen, bitte.
Anne, ich würde gerne mit Ihrer Frage bezüglich der Personalkosten starten. Wenn Sie sich unseren Halbjahresbericht anschauen, haben wir im ersten Halbjahr 2019 800 eigene Mitarbeiter gehabt, plus 64 Leiharbeitnehmer. Das heißt, wir waren insgesamt bei 864 Mitarbeitern. Im Jahr 2020 sind wir bei 787 Mitarbeitern, 9 Leiharbeitnehmern und das ist in Summe 796 Mitarbeiter. Das heißt, wir haben 68 Mitarbeiter weniger auf der Payroll. Das ist ein Effekt, der dazu beigetragen hat. Und der andere Effekt ist, wie Herr Frers eingangs erwähnt hat, haben wir auch das Instrument der Kurzarbeit angewandt in den Monaten in Q2 2020, was auch zu einer Erstattung von der Agentur für Arbeit geführt hat.
Aha.
Bezüglich Steuern, wir zeigen im Moment einen positiven Steuerertrag in der G&V. Das sind im Wesentlichen die latenten Steuern, die sich reduzieren aufgrund der reduzierten Differenzen im Anlagevermögen IFRS versus Steuerbilanz, die immateriellen Vermögenswerte, wo ich versucht habe, die zu erklären, dass die runtergegangen sind, die führen zu Steuerlatenzen, die sich jetzt umdrehen. Deswegen haben wir einen positiven Steuerertrag. Wir haben natürlich keine Verlustvorträge aktiviert.
Dann, Herr Schießle, abschließend von mir die Nachfrage nach den aktivierten Eigenleistungen IAS 38. Da steckt natürlich keine Politik dahinter, sondern das ist praktisch die Folge der Vorschriften. Zunächst einmal ist man gehalten, bei der Aktivierung und dem folgenden Abschreiben von aktivierten Eigenleistungen spielt ja die Rolle, welche Umsätze mit dem jeweiligen Projekt verbunden sind und wann diese Umsätze eintreten. Das ist ein Kriterium bei der Höhe. So, und wenn jetzt dieses Corona-Ereignis kommt, muss man diese Planung ändern. Das heißt, die Umsätze werden teilweise geringer oder kommen später. Und das hat dann natürlich Einfluss auf die Aktivierung und die Abschreibung. So, das wäre der Teil der Abschreibung, der aus jetziger Sicht auch für die nächsten Quartale sich nicht ändert, weil wir ja, wie Sie eingangs gehört haben, jetzt ein bestimmtes Umsatzverlauf planen, eine bestimmte Umsatzzusammensetzung planen. Das ist abgebildet und wenn sich das nicht ändert, ändert sich auch an diesen Werten nichts. Eine Sache wird sich sicherlich allmählich ändern, denn bei der Aktivierung von Eigenleistung spielt natürlich ebenso eine Rolle, genauso wie die damit verbundenen Umsätze später mit Produkten, mit wie viel Entwicklerstunden Sie gerade unterwegs sind. Und wie Herr Dr. Esser ausgeführt hat, haben wir ja Kurzarbeit als Reaktion gehabt auf diese Werksschließung. Die Kurzarbeit in der wir haben Kurzarbeit in der Produktion erstmal 100% gemacht für 6 Wochen und das allmählich zurückgefahren. Wir haben aber auch in anderen Abteilungen, zum Beispiel auch der Entwicklung, eben anteilig Kurzarbeit gemacht. Das heißt also, die Abschreibung, die Aktivierung und damit auch die Abschreibungen sind eben reduziert, weil eben weniger Entwicklerstunden damit auch verbunden ist. Und beide Effekte zusammen sind die Ergebnisse, die Sie gerade sehen. Dieser wird sich natürlich im Laufe der Monate oder Quartale dann wieder verwachsen, wenn eben die Entwickler dann zu 100% wieder arbeiten, was im Moment noch nicht ganz der Fall ist. Beantwortet das Ihre Frage?
Ja, zum guten Teil. Schönen Dank. Ich würde da noch anschließen wollen. Die Frage, ob Sie, was neue Projekte betrifft, also insbesondere Softwareentwicklungen, müssen Sie sich ja für die Zukunft wappnen und neue Produkte entwickeln. Das wird sicherlich mit erhöhtem Aufwand einhergehen. Gehe ich mal stark davon aus, wenn denn dann mehr entwickelt wird. Wann wird das stattfinden? Weil werden Ihre Entwickler schon in Q4 wieder voll arbeiten und im neuen Jahr 2021 dann sogar noch neues Personal dazukommen, um diese Aktivitäten, diese Fähigkeiten stark zu erweitern, um damit dann auch den Produktfluss, den Innovationsfluss anständig voranzubringen.
Jetzt haben Sie eigentlich mir die Antwort schon vorweggenommen. Im Prinzip ist das genauso, wie Sie sagen. Aber im Bereich der künstlichen Intelligenz, also der Firma Paragon Semfox GmbH, ist es so, dass ein sehr hoher Anteil der Softwareentwicklung mittlerweile vom Kunden bezahlt wird und deswegen natürlich nicht aktiviert wird, weil es ja eine bezahlte Leistung ist. Das heißt also, das finden Sie hinterher als Umsatz, nämlich durch Einmalkosten wieder. Also Sie haben schon recht, aber ein sehr großer Teil, weil ja mittlerweile das schon ein sehr reifes Produkt ist, also das ist jetzt keine Vorausentwicklung oder Advanced Engineering, sondern das ist kundenspezifische Software machen auf Basis der eigenentwickelten Software, wenn Sie das vielleicht so verstehen. Und dieses ist bezahlt, also wird das nicht aktiviert, sondern als Entwicklungsleistung abgerechnet, finden Sie im Umsatz und nicht in den aktivierten Eigenleistungen. Also Sie haben recht, aber das führt nicht dazu, dass 1:1 diese Entwicklungsanstrengungen proportional mit der Anzahl der Softwareentwickler hochgeht. Dass wir was Herr Dr. Schöllmann ja erläutert hat, bei dem Erfolg und auch bei dem, ja, mit der Erwartungshaltung der Autoindustrie hier schnell mehr Kapazität für künstliche Intelligenz zu tun haben, dass wir da natürlich sehr viele Entwickler einstellen werden und das auch tun, sehen Sie auch daran, dass während der gesamten Zeit die Paragon Semfrux GmbH keine Kurzarbeit in der Entwicklung machte, weil eben hier, sagen wir mal, die Erwartungshaltung, man könnte auch Druck dazu sagen, der Autoindustrie ist eben hier diese Produkte fertig zu machen. Wir haben mittlerweile 2 Dependancen der Paragon Semfrux in der Nähe von Kunden aufgemacht. Auch das war ein Wunsch der Autoindustrie, dass wir hier sehr nahe an der Autoindustrie eben mit denen zusammen entwickeln, und das wird alles bezahlt, also ist nicht in den aktivierten Eigenleistungen.
Ja, habe ich verstanden. Ist da ein für die Zukunft ein Wechsel in der Geschäftsausrichtung zu entdecken? Oder vielleicht ahne ich da jetzt einen, wenn der Herr Dr. Schöllmann vorhin mit dem Hinweis auf die jungen Produkte von Semfrux ja darauf hinwies, dass das Eigenentwicklungen waren, die man nicht auf Kundenwunsch organisiert entwickelt hat, also Edwin und diese Lautsprechergeschichten. Kommt man jetzt in Zukunft mehr und mehr zur verlängerten Werkbank des, der Autohersteller, die dann ihre eigenen starken Entwicklungsaktivitäten auf sie auslagern? Ist das die Botschaft?
Nein, auf gar keinen Fall. Es ist so, dass wir, Sie müssen sich immer auch bei Hardwareprodukten eine bestimmte Lebenszyklus eines Produktes vorstellen. Am Anfang ist es unsere Idee, die im Labor entsteht und irgendwann als Prototyp funktioniert, patentiert wird und dann dem Kunden hingelegt wird, kannst du kaufen. Dann gibt es einen Pilotkunden und irgendwann ist es ein Massenprodukt, das vollautomatisch produziert wird, wenn es jetzt Hardware ist, das X Autohersteller haben in Y Plattformen und wir das weltweit machen. Dann ist es, nennen Sie es ruhig Commodity, und dann gibt es eben kundenspezifische Entwicklung. Aber genauso, dann ist es ein reifes Produkt. Aber dann gibt es in dem Kindergarten von Produkten ganz viele andere Produkte, die wieder am Anfang sind, die im Labor sind und so weiter und so weiter. Und diese Mixtur macht Paragon aus. Das heißt also, Sie können nicht einen Charakterwechsel feststellen, sondern wenn Sie vor 5 Jahren geguckt hätten, hätten Sie die gleiche Mixtur nur mit anderen Produkten gesehen. So, im Softwarebereich das, dass wir die Software, die Sie heute im sprichwörtlichen Golf finden, das ist natürlich eine Technologie, die Semfrux vor einigen wenigen Jahren entwickelt hat, die jetzt im Golf 8 serienmäßig ab Basis drin ist. Die höchst entwickelte Stufe der gleichen Software finden Sie im Porsche Taycan. Und ohne dass das jemand so richtig weiß, arbeitet Semfrux schon seit einiger Zeit am Ablöser dessen, was die Autoindustrie gerade erst auf die Rampe gebracht hat. Und das ist das, was Herr Dr. Schöllmann eben mit der Empathie gemeint, wo also quasi ein digitaler Assistent sich ihr Verhalten gemerkt hat, was sie gerne haben und eben proaktiv, also nicht als Befehlsempfänger, sondern proaktiv einen Vorschlag macht, was jetzt vielleicht Ihnen gerade gefallen könnte. So, und dieses Empathieempfinden ist etwas, was völlig neuartig ist und gerade in Limbach sozusagen auf den Computern ist. Und so geht das Spiel immer weiter, und wenn Sie in 5 Jahren fragen, das auch noch so.
Schön, ja, dann wünsche ich dabei gutes Gelingen und damit sind meine Fragen beantwortet. Schönen Dank.
Gerne.
Die nächste Frage kommt von Johann van der Hoven von Edison Group. Bitte schön.
Yeah, good afternoon, gentlemen. Two questions. Again, you raised your sales forecast, revenue forecast for the full year by 5 million. Just looking for the reason. Is that due to better performance in a particular product, or is it better performance throughout the whole company for all product groups? Second question is that you mentioned that China, direct and indirect, is about 40% of total revenues. Is that figure quite a bit different from the figure in 2019? Third question is, your equity ratio has declined to 10%. I guess it will, of course, increase after the Vorderbox deal. Do you have a sort of ambition level for the equity ratio? And the last question for now is just a detailed question. Depreciation increased by 2 million to almost 9 million. What's the reason for that? Or is it only the accounting IFRS 16? Thank you.
Thanks for your questions. I know from last time that you understand German very well, so but I want to answer
it. No problem.
We improved our prognosis by 5 million because we see, as discussed during the session, that some products were asked for because of the success of some car platforms of our customers much better than planned, whilst only some are behind the expectations of the OEMs. So it's a mixture of both, but as a sum, it's a plus. So, and okay. Of course, as you see, 5% is 5 million is about 4% or something. 4% increase is a lot in a environment where a lot of car suppliers are struggling. So please call this increase cautious.
Okay, that's clear. Yep.
So, second, you can never exactly calculate the percentage of influence of the Chinese market to our top line. You cannot calculate this exactly. When we did this last time, maybe a year ago, not end of last year, it was maybe a year ago, or I think it was mid of last year, then we calculated a third, 33%. So, and the reason why this increases is cars from Porsche and from AMG Mercedes. And these cars were asked for by Chinese customers very much. And you know that Porsches are not produced in China and AMGs are not produced in China, so they were exported. And that is the main influence. So it's the better as expected sales of Porsche and AMG in China, which increases from the 33 to approximately 40%.
Okay. Yep.
So we have the next question was with the equity. Yes. As soon as our stake into Vorderbox have been sold, you can see this by an increase of the equity. Yes. We have our certain calculations, but please understand that if we would now give you a hint, you would have seen what we do. We have said that we want to use the resources we got from the sale of Vorderbox shares into new products, but also we want to bring down our debt, and bringing down debt, of course, would increase equity ratio, and we have certain plans, but this, I think, is the non-public session.
Okay, yeah, thank you, understandable.
So the last question, Dr. Esser will answer.
So I would like to answer your question regarding the depreciation and amortization. You mentioned that the depreciation in 2019 was lower than the depreciation in the first half 2020. This is the correct statement. The reason for this is that we apply a standard depreciation for our intangible and tangible assets. And in 2020, we only have a standard linear depreciation depending on calculated over the useful life of a product. There is no impairment loss included in this figure. The reason for the increase is that we had several projects, development projects, where we started the depreciation in 2019 or in 2020. Maybe you remember the last session where we stated that various projects have been start of production in 2019, and normally this indicates also the start of the amortization of our capitalized intangible assets.
Yeah. All right, thank you very much. Perhaps the last question, perhaps a difficult answer, but if you look at all the different products, and you mentioned the noise cancellation loudspeaker, I think that product might be focused on combustion engine cars. Is there a percentage that you give for all the, if you look at all the products of Paragon, which are purely focused or used in electric cars, and a percentage for combustion or all of them?
There is none. I mean, the percentage is zero. We have no product which is purely used for a specific powertrain. When you talk about road noise cancellation, for sure this is a relevant topic for electrical vehicles because there is no engine sound, which makes the vehicle itself less noisy, and there you would, let's say, try to compensate noises that one would usually not recognize when driving a combustion engine car. However, we see this technology, let's say, swapping into all kinds of powertrains because there is a cost related to noise cancellation, either by thicker windshields or by more cushion or by more rubber or by what kind of application. And believe it or not, I mean, we don't believe it, but software is a good multiplier. Yeah, you do not have to have a hardware all the time that you sell this technology. So looking from the producer's point of view, it is a business case to reduce the thickness of the windshield and the cost for the windshield and have a different noise cancellation systems that makes the vehicle lighter, less fuel consuming, and still less noisy inside.
All right, thank you very much for your answers.
Maybe one addition. As said, Dr. Schirmann gave you, because of the limited time, some examples what we are doing. It doesn't mean that these are the only new things we have on hand. So if you would look to the presentation 2 weeks ago, there you have a better overview what we are doing and what products and what projects we have on hand. We wanted just to give you some background of some of the projects that you see how much technology is behind. And this is not just doing what the customer wants. It's making the customer believe that this is exactly what he needs because their customer needs it.
No, very clear.
There is more to come. Stay tuned.
Es gibt keine weiteren Fragen.
Ja, dann möchte ich mich im Namen auch meiner Kollegen recht herzlich bedanken für die angeregte Diskussion und freue mich auch schon aufs nächste Mal. Vielen, vielen Dank und schönen Nachmittag. Noch schönes Wochenende für Sie.